Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder 5 Songs am Start und reinstarten tun wir mit Haaland und Eimen. Zwei Künstler von Rap La Rue, dem Newcomer Contest, der gerade komplett durch die Decke geht. Und die beiden haben einen ziemlich deepen, aber auch sehr starken Song zusammen rausgebracht. Gefangen heißt der. Und da hören wir gleich mal rein. Danach kommt Paula Hartmann zusammen mit Simba, Uluda und Sorgen. Gefolgt von einem Track, den ich mich gar nicht traue auszusprechen. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Wir waren unsere Friends bei MBG besuchen in Paderborn und werden euch davon später noch einige witzige Stories raushauen. Und deswegen werdet ihr später eine Rap-Analyse zu niemand anderem als Calvin Kleinen, bekannt aus Temptation Island, Love Island und so weiter, hören, mit seinem neuen Track Horny, Flammen-Emoji, also auch so ein bisschen vom Bones und so inspirieren lassen. Danach kommt Capital Bra mit 1986 und dem Track Kaputte Nikes. Es ist der 4. von 4 Songs aus dieser Reihe mit den deeperen, persönlicheren Tracks und wir können mal so ein kleines Fazit ziehen. Und zu guter Letzt Data Love, das ehemalige Signing von UFO361, war jetzt lange Zeit verschwunden, vertragliche Schwierigkeiten, niemand wusste wirklich Bescheid und kam jetzt zurück mit einem Knall, ein neues Aussehen, ein neuer Stil, alles neu und deswegen heißt sein Track Reborn.
Yes, und unser Big Topic ist heute Manuelsen vs. Animus und alles, was daraus entstanden ist. Da wurde jetzt teilweise die Ex-Ex-Frau von Manuelsen mit reingezogen. Dadurch, dass es bei Manuelsen und Animus so krass gekracht hat, ist auch noch eine andere Nebenstory entstanden. Und zwar wurde ein Telefonat von Manuelsen aufgenommen und geleakt, in dem er ausgesagt haben soll, dass diese ganzen Anschuldigungen hier, so Farid Schmitz und so weiter, eventuell der Wahrheit entsprechen könnten und dass er glaubt, dass es da tatsächlich Beweise für geben könnte. Und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer drüber sprechen, was da alles los ist. Manuelsen, Animus, Farid Bang. Und außerdem haben wir Mois mit dabei, der jetzt frisch aus Knast entlassen ist, aber keine Rekorde bricht wie Ratar, sondern es wieder wilde Statements um den Vorwurf der veruntreuten Spendengelder gibt. Also Mois, sein Management und jetzt auch ein Pascal haben seitdem mehrere Statements abgegeben und wir versuchen hier mal ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen und auch zu erklären, wer Pascal überhaupt ist. Also, all das heute in der Folge. Viel Spaß, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und heute bin ich nicht nur mit Lennart, sondern tatsächlich bei Lennart in Stuttgart. Wir haben nämlich seit Donnerstag jetzt das ganze Wochenende verbracht bis heute Montag. Zuerst waren wir in Paderborn bei MBG, also die Brand über Effekt, Nine Miles, Gavi und Razor, Litos und haben da mit denen eine wilde Zeit erlebt. Später erzählen wir euch nochmal detaillierter, was da alles so abging. Und dann waren wir gestern beim Konzert von Jan Kaffer und Küçük Efendi hier in Stuttgart. Und es war so crazy und abgefahren. Und nach all diesen Jahren endlich mal die beiden so in Person auf der Bühne zu sehen, war einfach eine krasse Energie, die da in dem Raum war.
Safe, auf jeden Fall. Und dann so Lieder wie Diamonds oder Schachmatt ist auch so ein persönlicher Favorit von mir, von den beiden. Einfach so live zu hören und auch, was so nice war, wirklich diese ganze Fanbase dort vor Ort zu sehen und auch zu sehen, wie unterschiedlich alle sind, aber man halt trotzdem so diese Gemeinsamkeit hat, Jan Kaffer und Küçük Efendi jetzt so zusammen das erste Mal live zu erleben. Und es war jetzt auch wirklich so das zweite Konzert erst. Also die hatten einen Abend davor in Köln halt ihren Tourauftakt.
Ja, Mann. Wobei, du hast ja auch gar nicht das ganze Konzert mitbekommen, ne? Kannst ja mal erzählen,
oh Mann,
was da
abging. Ich habe mich echt gefühlt wie so 14 oder so. Und man kommt in den Club nicht rein so mäßig. Also wir sind ganz normal reingekommen. Wir standen ja auch auf der Gästeliste und alles und haben so angefangen, dieses Konzert zu genießen. Und ich rauche normalerweise nicht, aber so nach ein paar Bier kriege ich schon immer Bock auf eine Kippe, so, ne? Also dann sehe ich so neben mir einfach, dass so andere auch rauchen und das ist ja schon auch, ne, wenn ihr auch auf Konzerten schon wart, ist ja schon irgendwie auch so normal, dass mal ab und an hier irgendwo eine Kippe geraucht wird oder ein Joint oder sowas, ne? Dann dachte ich so, komm, wenn die jetzt neben mir raucht, dann kann ich auch eine Kippe rauchen. Und dann plötzlich, tauchen hier einfach so zwei Securities neben mir auf, Kippe ausdrücken und mitkommen. Schon so ein schlechtes Gefühl so dabei, weil die schon so sehr ernst waren. Dann dachte ich, okay, hoffentlich einfach, die geben jetzt kurz eine Ansprache, so, ne, also ist mir auch egal, von mir aus können die so meine Kippenpackung ja. nehmen, so, ne, ich dachte so, dabei bleibt's, aber die waren wirklich so vehement auf Null-Toleranz-Politik, du kommst jetzt mit raus, dann habe ich irgendwie so plötzlich mitbekommen, Sherwin war so mein Schatten, der ist mir auch so direkt gefolgt und hat so angefangen, mit denen rumzudiskutieren und sowas, ne, und die haben aber wirklich nicht locker gelassen.
Ich hab's am Anfang gar nicht gecheckt, weil ich war gerade so voll im Film, das war auch irgendein geiles Lied, was gerade gespielt wurde, und ich habe so auf die Bühne geguckt, und normal hat man ja so ein bisschen so aus seinem so peripheren Blickwinkel sieht man ja so schon so den Bro nebendran, ja, aber ich war so voll in dem Film, und dann gucke ich so leicht nach links und bin so, hä, wo bist du? Und ich habe das gar nicht mitbekommen, erst wie ihr dann so 5 Meter weiter weg wart und du so eingekesselt von diesen 2 Securities da so rausbuxiert wirst und musst mich dann so durch die Menge jungeln irgendwie und bitte, lass den doch drin, ey, wir sind hier so, ne, Gästeliste, Reporter, alles mögliche, so null Toleranz Politik.
Ey, zu arg. Dann an der Tür nochmal weiter diskutiert mit den anderen Securities, die da noch waren, die dann so, glaube ich, bisschen mehr Chef waren, aber das war denen wirklich so ein richtiges Anliegen, dass ich dann auch wirklich rausfliege. Also die hatten, dann hat der so einen Stempel ja. bekommen, der wurde noch so durchgestrichen dann, so dass es auf jeden Fall gar keine Chance mehr gibt. So. Und dann gehe ich so raus, und dort hat sich dann aber schon so ein kleiner Fanclub angesammelt gehabt von den Leuten, die auch alle rausgeflogen sind und alle aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Also mit dem Einpre irgendwie geredet, der hat gemeint, der hat halt wirklich einen Joint geraucht und hat den aber irgendwann so ausgemacht, weil er schon gemerkt hat, dass alle Leute ihn komisch angucken. Und dann hatte der den nur noch in der Hand und wurde irgendwie so 5 bis 10 Minuten später halt da so rausgefischt und auch direkt Abfahrt. Und dann noch ein anderer, das fand ich wirklich am brutalsten, der hat irgendwie gewaped und wurde deswegen halt auch rausgekickt. So, ey, zu arg. Und dann hat man wirklich immer mehr Leute gesehen, die da so draußen waren, und dann hat man irgendwie so, ne, also von draußen habe ich noch so mitbekommen, so dass so Diamonds dann die Zugabe war. Also ich konnte das Ende vom Konzert von draußen dann noch so auf Audio mitbekommen.
Ja, man, das war echt schön. Also man muss wirklich dazu sagen, also das hatte auch nichts mit Jan Kafferküche, ja. Effendi oder der Tourplanung zu tun, sondern es war halt eben diese Policy von Wiezemann Club in Stuttgart, weil als wir dann später, wir sind dann nach dem Konzert eben noch zu den beiden gegangen ins Backstage, haben mit denen gelabert, und die waren halt auch so, Alter, was, das kann doch gar nicht sein und so, und waren natürlich auch, ich meine, das sind ja deren Fans, die dann da rausgeschmissen werden, ja. obwohl die sich ein Ticket gekauft haben und voll Bock hatten und sowas, nur wegen dieser Null-Toleranz-Politik. Ich meine, naja.
Lustige Geschichte, also, ja, und am Ende ja lobenswert, so Happy End, sich, aber, dadurch, dass auch das ganze ja. Team von Jan Kafferküche Gefendi sich dann auch eingesetzt haben und Sherwin halt auch alles in Bewegung gebracht hat, von innen dann zu regeln. Und also die Clubmitarbeiter, die waren auch überhaupt nicht amused, dass ich dann am Ende nach der Show doch nochmal rein durfte. Also für die war das eigentlich so ein richtiges No-Go, ja. und man hat so richtig so die unzufriedenen Gesichter von denen gesehen, so dass das jetzt alles noch so eine Wendung nimmt.
Ja, Mann. Ja.
Aber war letztendlich ein geiler Abend mit einem Happy End.
Ja, und war auch echt schön so, weil ich muss sagen, wir hatten jetzt schon so 2 Interviews mit denen, und ich finde, man versteht sie einfach so menschlich voll gut. Und jetzt die beiden auch mal persönlich kennenzulernen, auch mit Lennart und so, ne, und alle so Shake Hands und gelabert und haben auch viel Neues erfahren. Also da kommt noch einiges Cooles auf uns zu, so feature-technisch auf dem neuen Album. Waren auch irgendwie krasse Produzenten noch mit dabei, so Backstage, Q-Beats und so, also wirklich international ja. erfolgreiche Produzenten. Also echt ein wirklich
schöner Abschluss vom Stuttgart-Trip. Und natürlich jetzt noch schöner den Podcast morgens. Wirklich, ich weiß nicht, ob wir schon mal so früh aufgenommen haben. Kurz bevor du auch nach Berlin fährst. Und wir sehen uns ja auch schon nächste Woche wieder. Also ne, jetzt gerade wirklich so im Wochentakt. Denn ich gehe dich ja nächste Woche in Berlin besuchen. Und wir gehen auf ein Spotify-Event zusammen, nämlich den All Music Friday.
Yes, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also All Music Friday von Spotify ist eben so ein jährliches Event, wo aus der Musikbranche kommen, also ne, halt sehr deutsche Plastik auch, kommen dann so alle zusammen von irgendwie Künstlern und Management und Produzenten und Pipapo Label, alles mögliche, und es gibt halt so zu verschiedenen Themen so Panel Talks, man kann halt zuhören, man kann Fragen stellen, Vorträge und so weiter. Ich glaube, Chiago ist mit dabei, Nina Schuber, aber eben auch eine super viele aus den ganzen angrenzenden Bereichen sozusagen. Und ich glaube, das wird echt cool, da mal allen so ein bisschen, alle so in Person zu sehen irgendwie. Und wir werden natürlich auch davon berichten und auf unserem Instagram das alles mitverfolgen, im Podcast drüber sprechen. Ich weiß, es ja auch viele Leute aus der Deutschrap-Musikindustrie unseren Podcast hören. Deswegen, ich packe euch auch mal den Link in die Shownotes, dann sieht man sich da auch mal persönlich, kann mal Hallo sagen. Würde uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und jetzt starten wir rein in die neue Folge und fangen wie immer an mit einem Chart-Update der Songs der letzten Woche.
Yes, und in den Top 50 haben wir Jizzes mit seinem Comeback dabei, auf Platz 46 mit Noch ein Glas und auf Platz 21 ein Song von Rap La Rue und zwar von Haaland 936 und Ammo. Also, man sieht schon, die rasieren gerade wirklich, wirklich krass und Haaland 936 hat jetzt auch schon wieder am Release Friday einen Solo-Song rausgehauen und auch einen zusammen mit Ayman, der heißt Gefangen und den haben wir heute mit dem Podcast mit dabei. Handel zwischen Aymaras, nix im Magen, Tränen reflektieren sich im Ballermann. Unsere Herzen sind draußen erfroren. Das Böse in mir hat gewonnen. Wähl den richtigen Weg, halt unsere innere Seelen wie im Winter der Schnee. Wie im Winter der Schnee. Ich glaub, es kommt was Böses an. Ballon, Lachgas, Lachgas, Lachgas. Oh, ich bin in Bonn-Lö gefangen. In Vakuum, Placker, Placker, Placker. Krieg zum Butterfly, bevor Mama weint. Haaland 936 und Ayman mit ihrem neuen Song Gefangen. Und beide Künstler haben am Freitag auch noch ein Solo-Release gehabt. Die Solo-Releases von beiden performen auch klickmäßig besser als dieses Lied, aber wir haben gedacht, ey, Haaland hatten wir auch schon zweimal mit dabei, Ayman hatten wir aber noch nie mit dabei, dann lohnt sich das doch jetzt, diesen gemeinsamen Song mit reinzunehmen, den ich übrigens auch sehr, sehr feier, weil ich auch krass finde, so die Hook. Und ich finde auch so Ayman, der hat da krass rasiert auf dem Song und dann aber auch, wie Haaland bei seinem Part einsteigt, ist so, so stark und mich freut es wirklich auch gerade so zu sehen, dass jetzt so besonders Haaland auch so durch die Decke geht, weil wir den ja schon ein bisschen länger verfolgen, irgendwie von so Hörproben, wie alles angefangen hat, aber immer so ein Geheimtipp noch so war und man dachte, okay, wir hypen den gerade mehr, als der Hype eigentlich ist und jetzt aber wirklich auch so eine breitere Masse dadurch angesprochen wird.
Ja, Mann, und die machen ja auch echt gestörte Zahlen. Also was du eben gesagt hast im Chart-Update mit hier Chartplatzierung von Jizzes und dann so Rap La Rue. Ich habe hier noch von Streaming-Fakten, ne, der Instagram-Account, der immer so die Spotify-Streams von Deutschrap-Songs veröffentlicht, so eine Übersicht. Und da war es so, dass Jizzes hatte 1,6 Millionen Streams auf seinem neuen, in Anführungszeichen, Comeback-Track, Noch ein Glas. Und dann kam Haaland und Ammo, was du eben erwähnt hattest, mit 2,8. Also, und das ist auch der Top-Track dieser Woche sozusagen. So viel hat kein anderer Song erreicht. Und das sind halt auch kranke Zahlen. Irgendwie nach einer Woche 2,8. Da merkt man mal, was dafür, ja, also, wie heftig das so durch die Decke geht. Und ich muss auch sagen, mir gefällt es einfach so gut, weil, also soll jetzt auch gar nicht so vergleichend sein, aber für mich so sehr subjektiv, ich finde so Icon ist ja so dieses andere Format, da haben wir schon mal gesagt, das hört sich schon sehr stark so KMN-mäßig an, viele Songs, also so Sonne, Palmen und schnelle Beats und Let's Go und sowas, ja, was auch übel geil ist und wo auch richtig, richtig geile Songs rauskommen und sowas, ja, ich finde so bei Rap La Rue ist nochmal so einmal mehr so ein bisschen wie so ein, ja, so ein bisschen kreativer oder sowas, was die Songstrukturen angeht. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt diesen Song mal anhört, ihr habt es eben gehört, wie die Hook aufgebaut ist und die Parts und alles Mögliche. Und das finde ich so krass dann und das bestätigt mir auch so ein bisschen, warum diese Streams so hoch sind, weil die Songs einfach, das sind nicht so Wettbewerbssongs, sondern es sind halt wirklich gut gemachte Lieder.
Ja, safe, auf jeden Fall. Und ich habe auch gesehen, dass viele Leute da jetzt drauf reacten. Also, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich, glaube ich, neulich gesehen, dass auch so ein Casey Rebel darauf reactet. Und so ein Haaland hat da jetzt auch immer größere Features. Da war ja jetzt zum Beispiel ein Song mit Oleg Sesh oder zum Beispiel Ayman. Der war auf einer Single von Chelo und Abdi mit drauf. Und da weiß ich auch noch, die hatten das so angekündigt, Chelo und Abdi feed jemand von Rap La Rue, aber es war nicht ganz so klar, wer das ist. Und ich dachte so, oh, bitte Haaland, bitte Haaland. Dann kam aber nicht Haaland, sondern Ayman. Und der hat mich so krass positiv überrascht. Und die haben so zu dritt so einen richtig, richtig geilen Song gemacht. Also starke Empfehlung auch. Mit einem geilen Sample auch richtig gut verarbeitet. Und zu Rap La Rue Da habe ich gesehen, ist jetzt am Freitag eine Live-Veranstaltung in Frankfurt im Zoom-Club und das ist das Finale. Also dort wird der Gewinner ermittelt und man konnte sich dafür Tickets kaufen. Ich glaube, die sind mittlerweile ausverkauft, aber auch irgendwie so eine geile Idee, das dann halt so live vor Ort zu machen. Und im Finale, also man kann gerade auch noch so voten auf der Website. Jeder hat eine Stimme, da sind die 6 Finalisten Amo, Ayman, Breel, Haaland, Ilo und Kauter. Und ja, nächste Woche wissen wir dann wahrscheinlich mehr.
Ja, Mann, also ich bin sehr gespannt. Ich meine, es sind ja wirklich alles sehr talentierte Künstler. Für mich rein subjektiv hat Haaland halt nochmal so das stärkste Branding irgendwie, so mit diesen langen Haaren und seinem Namen. Und irgendwie ging der halt schon so viral mit den Sachen. Und er hat jetzt auch letztens einen Song released, also quasi, ne, weil wir eben gesagt, beide Künstler von diesem Song, den wir gerade besprechen, also Haaland und Ayman, haben auch noch jeweils ein eigenes Lied rausgebracht. Und das von Haaland hat mich auch so anders gecatcht, also es heißt Rattenhaut. Und ich habe mal so ein Part von diesem Track rausgeschrieben, wo er rappt, also man muss sich mal diese Parts geben, ja, so: Herzlich willkommen in der Düsternis, trügerisch ist das Lebensalltag, denn es verwelkt mit der Zeit wie Blumen, ohne Regenwasser und das Blütengift, die Tür ans Licht, Mama am Bügeltisch bis Hände entkräften, weiß geglättete Hemden will oben ankommen, sag wann enden die Treppen, in 4 Wänden gefesselt, muss meine Schwächen bekämpfen, im Herze Brände entschärfen, fuck I'm a criminal person. Und ich denk mir so, Digga, wenn man das liest, das ist wie so Rainer Maria Rilke mäßig in der Schule so schon, weißt du, also wie so ein Gedicht oder sowas, und der rappt es halt und der Junge ist noch so jung und ich habe keine Worte dafür, es ist so krass. Ich frage mich auch, wann der sich so ein bisschen löst von diesen Formaten, also das kann man jetzt auch für alle irgendwie sagen, ich mache es jetzt mal exemplarisch für Haaland, aber es gibt ja so viele Rapper, die auch so Battles entstanden sind, irgendwie RBA, VBT, Rap am Mittwoch, was weiß ich, Feuer über Deutschland und, ja, wo er immer eine fette Fangemeinschaft dahinter war und die auch häufig diese Rapper bis heute noch so mittragen oder immer noch Fans sind, so, ne? Aber irgendwann haben sich diese Rapper dann schon davon gelöst und wurden dann eigenständige Künstler, die über diese Formate hinausgingen sozusagen, dann wirklich diesen Superstar-Status dann erreicht hatten und so. Und ich glaube, bei Haaland kann das dann bald der Fall sein, dass er dann einfach so, ne, das nicht mehr macht über Rap LaRue, auch wenn das natürlich an sich gut läuft und sowas, sondern einfach so aus so Image-Sicht dann auch größere Features macht, Konzeptalbum und. Also glaube, ja, das wäre so ein guter nächster Schritt.
Safe. Ich bin auch mal gespannt, weil ich kann es nicht so einschätzen, ob der wirklich so in der Pole-Position ist. Zum Beispiel bei Icon war es ja dann so irgendwie, Shabab hatte wirklich doppelt so viele Votes als der Zweitplatzierte. Und ich glaube, vielen Fans war klar, dass Shabab gewinnen wird. Und Haaland verfolgen wir beide ja relativ krass und der ist halt auch, der spielt halt auch auf Twitter eine Rolle und dadurch kenne ich den auch erst so richtig. Und Twitter ist aber ja einfach insgesamt nur so eine ganz kleine Bubble und dieses Rap LaRue-Format wird ja von ganz vielen Leuten einfach verfolgt. Deswegen kann sein, dass da so voll der Schein trügt und so ein Amo oder so ein Ayman vielleicht eigentlich die Nase vorn haben. Also bleibt auf jeden Fall spannend zu verfolgen. Bei Haaland kann ich mir aber halt richtig gut vorstellen, irgendwie, wenn dann nochmal so die Videos irgendwie so 3 Stufen krasser werden, so dass das dann halt auch richtig, richtig gut zünden wird und dann auch nochmal so 2, 3 große Features und so. Wer weiß, wer da auch schon Interesse hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also bin da auf jeden Fall sehr, sehr hyped drauf und würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Song und zwar Paula Hartmann und Simba mit Uluda und Sorgen. Paula Hartmann hat ja vor kurzem ihr Album rausgebracht und dieser Song war einer von 2 Bonustracks auf der Vinyl sowie auch auf der Kassette. Und jetzt wurde der eben nachträglich mit dem Video dann released. Let's go. Schaut im Internet, hab Eis an meinem Hals, schau was ich rock, brauch nicht den Winterbag. Wir dippen, weil da vorne kommen die Cops, ich geb mein Bruder Jack, sie schreibt mir, was ich heute Abend mach. Und ich hab Uluda und Sorgen in meinem Glas, schon wieder Angst vor morgen, find keinen Schlaf. Viele weiße Diamanten in meinem Hals dran, es wird nie wieder so leicht wie mal am Anfang. Ich hab Uluda und Sorgen. Jede Sorte, doch kein Spaß. Viele weiße Diamanten an meinem Hals dran. Ich lach mit Spiegel, schaut mich kalt an. Yes, Paula Hartmann zusammen mit Simba, Uluda und Sorgen.
Und hast eben schon richtig gesagt, ne, Kleine Feuer, das Album von Paula Hartmann kam ja schon am 8.3. raus. Und es gab dann eben das Album, was auch auf Spotify erschien mit den ganzen Songs, aber es gab dann eben noch eine Vinyl, auf der 2 Bonustracks drauf waren, die bis dato auch nicht auf Spotify erschienen sind. Und zwar einmal mit Mako ein Feature, Nimm mit heißt es, und mit Simba, Uluda und Sorgen. Und jetzt kam eben Uluda und Sorgen nochmal als Single-Auskopplung mit Video. Wir können es jetzt auf Spotify hören, den Song mit Mako gibt es nach wie vor nicht. Das heißt, man hat nur den mit Simba jetzt. Und ich habe echt am Anfang irgendwie so ein bisschen gedacht, so, ja, also Paula Hartmann ist ja auch gerade so übel gehypt, ne? Und irgendwie habe ich immer so ein inneres Ding, dass ich mich dann so ein bisschen so probiere, die Gegensicht einzunehmen und sowas. Aber irgendwie hat mich dieser Song so mitgerissen, also so nach dem zweiten, dritten Mal hören schon. Und ja, also wirklich, ich find's so krass. Wie gesagt, ich tue mir immer schwer mit so Superlativen und sowas, weil Paula Hartmann gerade echt, also ich sehe immer so TikToks von so Fans und so weiter, die halt sagen, okay, ey, Paula Hartmann gerade so das Krasseste, was es im Deutschrap gibt, was sind das für Lyrics und bla bla und sowas, ja. Und ich finde aber echt, die macht einerseits so vieles richtig mit so Features, wie zum Beispiel das mit Tilo, sehr unerwartet, hat sehr viele Leute auch überzeugt, die davor gar keine Tilo-Fans waren, ja, mit Simba, mit Trettmann und so weiter. Aber ich finde halt einfach so das herausstechendste Merkmal ist, dass ihre Musik auf mich so wirkt, als ob sich dafür wirklich viel Zeit gelassen wurde, Kreativität reingesteckt wurde, einen hohen Qualitätsanspruch, dass man einfach richtig nice Songs macht und nicht irgendwie, ey, komm, wir hauen 3 Singles raus, die irgendwie so auf Hype gemacht sind und dazu noch 3 andere Songs, die ein bisschen schlechter sind aufs Album, sondern wirklich so ein rundes Ding. Und ich glaube, das wird auch ein Album sein, was man noch sehr, sehr, sehr lange hören wird.
Ja, man, habe ich auch das Gefühl, weil ich muss sagen, bei mir in den letzten Wochen ist Paula Hartmann so mäßig mein Fels in der Brandung, was so Musik angeht. Also wenn ich so Spotify öffne, lande ich sehr, sehr häufig bei den neuen Paula Hartmann Liedern. Und wie du halt sagst, dieses Album ist so rund. Ich habe da echt so viele Lieder dann noch so neu entdeckt bei dem Release, ne, so Gespenst, 7 Mädchen, Snoopy. Dann dazu halt fand ich wirklich fast alle Single-Auskopplungen davor sehr, sehr gut. Und man hat halt auch das Gefühl, dass man jetzt nicht probiert hat, auf Krampf dieses Ding so auszuschlachten, sondern man hat sich ein Konzept überlegt, das hat auch Paula Hartmann in einem Interview gesagt. Es gab eigentlich nur so eine richtige Single mit so einem eigenständigen Video, Die Liebe ist tot, und alles drumherum, man sieht es auch voll häufig so in den Videos, sind immer wieder so Schnipsel dabei, die halt wieder in einem anderen Video auftauchen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das Ganze jetzt so krass auf Kommerz ausgelegt hätte, dann hätte zum Beispiel dieses Lied Atlantis mit Trettmann hätte halt so eine Radiosingle werden können, die wirklich nochmal viel, viel mehr Streams generiert hätte, als es jetzt der Song getan hat. Aber da irgendwie so dieser Fokus halt insgesamt bei dem ganzen Team auf das Künstlerische.
Ja, ich finde, also auch wenn man mal zum Beispiel so auf Reddit liest, wo ja auch sehr viel mehr so diese Kritiker sind und ne, wo so immer sowieso schon so eine Diskussion per se herrscht einfach, dann gibt's da oft so 2 Sichtweisen. Das eine ist halt so dieses so, ey, beste Künstlerin, mega talentiert, versus dieses so Industry Plant und so, ja, so, ey, das ist halt alles Absicht und dass es so aussieht und so. Und wir sind ja auch recht kritisch bei solchen Sachen. Oder wenn man jetzt irgendwie sowas hat wie, ja, da sind in Wirklichkeit so 10 Writer dahinter und am Ende wird's, aber ich, also, ne, wir nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund, muss ich sagen. Aber ich finde, bei Paula Hartmann ist mir echt dieses Industry Plant Ding so ein bisschen zu plump, weil sie einfach wirklich talentiert ist und so einfach sehr außergewöhnlich ist, sowohl als Künstlerin als auch so als die Person, sage ich mal. Und ich habe auch wie du nicht das Gefühl, dass das jetzt sowas ist, wo so 10 Writer, Creative Directors dahinter sind und sagen so, komm, das Ding muss jetzt fliegen auf Krampf und auf Beats und sowas, sondern dass es halt wirklich da so, ne, Zeit gelassen wird, auf Qualität geachtet wird und der Outcome ist ja auch so gut, dass mir dann teilweise diese Kritik einfach scheißegal ist, so, also weil ich das, also wirklich, ne, ja. Also da, wenn's so wäre, na gut, dann ist trotzdem die Mucke in dem Fall jetzt geil, ja, und nicht so Kommerz.
Ja, und ich find's halt auch echt krass, wie so halt mehrere Songs von dem Album echt auf Spotify so gut performen, was die Streams angeht, und war dann zum Beispiel auch überrascht, so, dass auf YouTube ihr Channel irgendwie so 30.000 Abonnenten hat, was ja eigentlich gar nichts ist, aber das zeigt auch nochmal, ne, irgendwie, dass sie dann auf Spotify so viel unterschiedliche Leute mehr nochmal erreicht, beziehungsweise halt so ihre Fanbase einfach auch die Lieder halt sehr, sehr häufig hört.
Ja, ich muss sagen, das wäre mein einziger in Anführungszeichen Kritikpunkt, wenn ich denn einen hätte, weil ich hatte so gedacht, ey, sowohl Simba als auch Paula Hartmann sind ja auch Schauspieler und Schauspielerin sozusagen, ne? Also die haben in Filmen mitgespielt, in Serien mitgespielt und ich dachte irgendwie so, ey, da könnte man schon so irgendwie so richtig geile Storyline machen mit so einem geschauspielten Intro sozusagen und dann setzt der Song ein und so. Und es ist ja dann jetzt schon zwar ein schönes Video, so vom Vibe her, ne, die fahren irgendwie nachts mit so einem offenen Verdeck-Jeep durch Berlin und singen halt in die Kamera, aber so, man hätte schon einen Tick mehr machen können, muss ich sagen. Ich habe auch ein witziges Kommentar gelesen, weil in dem Song singen sie ja, ich habe Uglo da und Sorgen in meinem Glas, und einer hat so kommentiert, Lack, wer trinkt Uludag aus einem Glas? So eigentlich true, Digga, so eins der Getränke, geil, die so keiner geil jemals aus dem Glas getrunken hat oder immer so zu Döner.
Also so aus nur Dose, in der Dose. Ich glaube, ja, das gibt's auch in so Plastikflaschen. Ich habe es neulich, als ich in Istanbul gesehen habe, habe ich so einen Uludag in Gelb gesehen, weil man kennt ja doch so, das eine ist doch grün immer, oder? Was es so beim Döner gibt.
Ja,
ja, genau. Ja. Da habe ich so ein gelbes so in einer Plastikflasche gesehen, hab das sogar gekauft, aber hab's nicht aus dem Glas getrunken. Ja, zu deinem Punkt mit dem Video auch nochmal, hast schon recht irgendwo, also ich finde auch ihre Videos so ästhetisch und nice, oder zum Beispiel auch hier so Level Space Edition so mit Tilo, war wirklich anders krass, auch was sie da auf die Beine gestellt haben, aber insgesamt denke ich, kann auch so Paula Hartmann so von den Videos auch so in so eine Richtung wie so eine Nina Chuba oder so gehen, also nochmal viel größer aufgezogen, aber ich glaube, das war halt auch so der Anspruch, ne, weil ich auch über dieses Videokonzept gesprochen habe, so zu sagen, so ey, wir wollen das halt so ein bisschen nahbarer machen und halt einfach genau so, wie es halt ist, wie die jetzt so beide in der Nacht da halt rumfahren im Auto und es dann ja auch krass kommt, weil sie ja erst alleine fährt und dann ist halt Simba so plötzlich nebendran. Und mir ist zu den Lyrics halt aufgefallen, wie krass Paula Hartmann unterwegs ist. Also erstmal so vorneweg, ich finde so das Lied auch geil, ich finde auch die Ergänzung der beiden Artists geil, ich finde auch die Hook richtig, richtig gut. Simba hat auch einen geilen, aber wenn man sich mal so die Lyrics anschaut, einfach während Simba sowas rappt wie flieg schnell, will nach oben, weil hab keine Wahl, sag mir, würdest du mich fangen, wenn ich runterfall, rappt halt Paula Hartmann so Lines wie in Welpe, außen Igel, und dann später auch Blick zu Boden, trag mein Schal wie ein Strick, ganzes Jahr nicht mein Tag, will nicht schlafen, treff da dich. Also irgendwie so Lines, die schon so krass einfach sind, weil man sich das so bildlich vorstellen kann, aber auch auf so einer Metaebene das halt so gut funktioniert. Und wenn ich mir Simbas Part durchlese, sind so sehr viele Lines, da denke ich so, ey, das habe ich irgendwo anders schon gehört. Und bei Paula Hartmann ist alles so übelst unique.
Ja, ich muss sagen, bei mir hat Simba so teilweise auch sowas wie so bei Jan Kaffer, Küçük Efendi so der Case ist, dass du so die Lyrics hörst, das ist so das eine, aber irgendwie catcht mich so halt so der Vibe von der Stimme auch, also das ist da, dass ich die Lyrics gar nicht so krass höre irgendwie, sondern eher irgendwie so den Sound und die Emotionen und sowas. Aber ja, also Paula hat man wirklich krasse Lyrics damit drin. Ich hatte jetzt auch gesehen, noch ein letzter Punkt zu dem Album, das kam jetzt nur als Vinyl oder als Kassette raus, also nicht als CD sozusagen. Und das mit so Kassette haben wir jetzt schon ein paar Mal so auch gesagt, und mich wundert das jedes Mal, wenn Leute halt so ein Album als Kassette rausbringen, weil ich kenne niemanden, der noch einen Kassettenspieler hat, also außer so Leute, die so krankes Audio-Equipment haben mit so mehreren Geräten übereinander oder sowas. Und ansonsten ist ja auch so Kassette, ne, heutzutage, man hört ja zum Beispiel viel mit so Bluetooth-Kopfhörern, und ich weiß es nicht, gibt so Kassettenspieler, die dann so oder also wie man das dann so hört irgendwie. Und ich habe dann mal so ChatGPT gefragt, meinte halt so, ja, was ist so der Grund dafür, dass halt immer mehr Künstler so Kassetten rausbringen? Und eigentlich waren die Gründe recht schön. Er hat so Sachen gesagt wie so, ja, Nostalgie, wie so ein Ritual, dass man die Kassette so einlegt, zurückspult. Viele Leute mögen auch dieses Rauschen oder diesen warmen Klang von der Kassette. Und es ist halt so ein Sammel- oder Kunstobjekt und eben so eine schöne Form, den Artist zu unterstützen, weil man hat dann sowas in der Hand. Und was ich dann so ganz schön fand, war so der, also ChatGPT AI hat so einen Satz generiert am Ende, wo stand, insgesamt hat die Wiederbelebung der Kassette gezeigt, dass trotz des Fortschritts digitaler Technologien immer noch eine Sehnsucht nach analogen Erfahrungen und Erinnerungen an frühere Musikkulturen besteht. Und das fand ich wirklich so ein Satz, wo ich dachte so, wow, Stimmt schon. Also vielleicht sollte ich mir auch mal irgendwie eine Kassette zulegen. So, das ist irgendwie schon was Geiles. Also da hat so bei mir Klick gemacht dann, ne, mit diesen so Erinnerungen, Sehnsucht und sowas, wie man so als Kind so Kassetten gehört hat und sowas. Also,
ja. Und auf Kassette hört man das Ganze dann auch nochmal bewusster irgendwie. Stimmt. Kassetten haben für mich immer so eine krasse Erinnerung an so, ich war irgendwie krank zu Hause und habe mir dann halt sowas, ne, gar nicht so Musikkassetten angehört, sondern ne, als ich so 6 Jahre alt oder sowas war, dann so Pettersson und Findus oder Benjamin Blümchen oder sowas.
Ja, Mann.
Yes, und wie im Intro schon angekündigt, waren wir am Donnerstag in Paderborn zu Besuch im Headquarter von MBG. Zu MBG gehören unsere Werbepartner Effect Energy und 9 Mile Wodka. Und wir wurden eingeladen, das Ganze war ja schon länger geplant und jetzt hat es endlich geklappt. Wir waren da und ja, man hat uns dort quasi die Champagnerpistole, die ihr auch in unserer Story gesehen habt, auf die Brust gesetzt und gesagt, hier nehmt Calvin Kleinen Horny mit rein. Und ja, wir hören jetzt erstmal in den Song rein und dann sprechen wir weiter.
Krauts sind so tätowisiert und brauch kein Gummi, verdammt. Warum gibt es keine Elfbar mit Pussy-Geschmack? Und beim Autoverleih ist die Verkäuferin geil. Und dann meldet sich bei Polar, er will Aufmerksamkeit. Wenn meine Sexsucht wieder ruft und sie mir sagt, heute bist es du, dann kommst du wieder bei mir an. Und ich lass es einfach zu. Ich mag es direkt, jede Nacht ist perfekt.
Ich bin Honey, 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 Honey.
Wie ein Märchengedicht, meine Sexsucht und dich.
Ich bin Honey.
Ja, da ist das Ding, Calvin Kleinen und Horny. Und ey, also wirklich, diese Sache ist so entstanden, als wir abends irgendwie sowas trinken waren und es war eher so ein Gag, aber wie gesagt, Wettschulden sind Ehrenschulden und ich weiß noch, wieso Lennart und ich am nächsten Tag auch so gut gedamaged, muss man sagen, dann so auf der Fahrt nach Stuttgart waren und wir dachten so, ja komm, wir hören mal rein. Keine Ahnung gehabt, was Calvin für Musik macht. Ich kenne ihn, wie gesagt, nur von so Temptation Island und habe den da eigentlich auch, also ich feiere den, ich finde den eigentlich so sympathisch, so ein witziger Typ und so, aber ich wusste irgendwie so, der hat schon bei dem ersten Auftritt oder so, beim ersten Mal Temptation Island, da war irgendwie sowas, wo man den gesehen hat bei sich zu Hause, der wohnt ja so mit seinem Bruder bei seiner Mama und er hat dann irgendwie in seinem Kinderzimmer da so Rap-Songs aufgenommen oder so und dann dachte ich so, ah okay, wenn der jetzt so professionell produziert, ne, hat der wahrscheinlich jetzt schon so bessere Parts und alles und so, ne, so, also ist ja auch besser produziert und wir sitzen da so ein bisschen so verkatert in dem Zug und dann so, warum gibt es keine Elfbar mit Pussy-Geschmack? Ey, ich bin gestorben. Was ist das?
Ey. Ich dachte auch so, ja, so schlimm kann es ja nicht werden, oder? Und dann so diese Lyrics. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, irgendwo hat mich der Song dann doch gecatcht und der lief auch kurzzeitig auf Dauerschleife bei mir auf der Rückfahrt.
Ja, es war so ein kleiner Ohrwurm, ne? So wie diese ganzen AI-Sachen, die jetzt so wie so Katalea AI-Version in so Schlager oder irgendwie so. Ey, das ist zu wild. Aber um euch mal ein bisschen was zu unserem Besuch auch bei MBG zu erzählen, es war nämlich komplett abgefahren. Also der Grund, warum wir da waren, war einfach so, dass man sich mal in Real Life sehen wollte. Wir arbeiten jetzt schon wirklich lange mit Effect und 9 Mile zusammen und haben auch einfach ein gutes Verhältnis so zu allen aus dem Team. Und dass man sich einfach mal sieht, die zeigen uns so das Gebäude da, die haben ja ein riesen Office-Gebäude in Paderborn. Und es war so abgefahren. Also schon als wir hingekommen sind, vor der Tür Rolls-Royce, Lamborghini, Maybach und sowas. Und dann sind wir reingekommen und erstmal haben wir in so einem kleinen Raum gewartet sozusagen. Dann wurden wir so durchgeführt, als wir dann alle getroffen haben, durchs Labor, wo man sieht, wie sie mit verschiedenen, also ganz viele so Geschmacksdinger haben sie halt so von so Mango, Strawberry, was weiß ich. Und es wird dann mit verschiedenen Sachen kombiniert. Dann gibt's so Testräume, wo dann immer die Mitarbeiter abends einmal kurz reingehen. Und dann ist so eine Klappe vorne dran sozusagen, man bekommt dann ein Getränk hingestellt, ohne zu wissen, was es ist und verkostet es dann und kann dann so, ne, dass man eben viele Meinungen sammelt, um ein neues Produkt zu entwickeln. Sowas wie so, ah ja, die Grapefruit-Note ist so und so, ne, also sowas halt. Und dann, nachdem wir in diesem Labor, in diesen Testräumen waren, ging es dann so wirklich in die Office-Räume rein. Und ihr habt das bestimmt so ein bisschen gesehen bei uns in der Story. Also, ey, das war komplett abgefahren. So jeder Raum, jede Abteilung hat halt so einen eigenen Vibe, ne? Also da gehören ja super viele Brands dazu, so Scavi & Ray, Salitos und so weiter. Und dann war Scavi & Ray war wie so ein Club aufgebaut. Also du bist dann durch so einen Tunnel mit so Samtwänden gelaufen, wie wenn du gleich so in den in den Clubraum reinkommst irgendwie. Dann war bei Salitos, war alles wie so eine Strandbar mit so Holzvertäfelungen und so Surfbrett, was weiß ich was irgendwie.
Dann auch so eine Kleiderstange mit so T-Shirts, die da so hingen. Das sah ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Fashion-Store irgendwie aus. Das war auch so, also wenn ich mir so vorstelle, da dann so am Schreibtisch zu sitzen, so irgendwie mega lässig.
Ja. Ja, man, nee, und auch Nine Mile war geil, Effekt war cool, Effekt habt ihr auch in der Story gesehen, ne? Das war alles so in Rot mit irgendwie so Iced-Out-Ketten und verschiedenen Strass-Editionen von Effektdosen und sowas, also komplett gestört. Und ihr könnt euch darauf freuen, bald seht ihr mal Lennart und mich so halb in Real Life, denn wir waren dann, wir mussten nicht nur Calvin Kleinen mit in den Podcast nehmen, sondern auch den Fragenhagel über uns ergehen lassen. Und da mussten wir irgendwie ein Part rhymen auf Effekt und unsere Lieblingsrapper und alles Mögliche mussten wir beantworten. Und das kommt dann bald als Video auf dem Instagram-Account von Effect Energy raus. Muss noch Sorten erraten, schmecken und so weiter. Das war echt witzig.
Safe, auf jeden Fall. Also sehr beeindruckendes Office. Fand's auch lustig irgendwie, weil man halt das Gefühl hat, ey, MBG und die Marken, die dazugehören, das ist einfach so ein riesiges Ding in Paderborn, als wir da so mit dem Taxi hingefahren sind und uns hinten so unterhalten hatten. Der wusste natürlich, wohin wir fahren. Aber der Taxifahrer hat irgendwann so bei sich ins Handschuhfach reingefasst und so eine Effektdose hochgehalten und so gemeint, so, ich trinke nur das, erstens schmeckt's besser und zweitens möchte ich was Lokales supporten. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Vibe ist so wirklich so in der Stadt, weil wir waren ja so abends dann auch noch was essen, danach noch in einer Bar und danach auch noch im Club, auch perfekt im Resi, direkt empfangen worden mit der richtigen Musik, erst Chiago und dann direkt im Anschluss Bauchnabel-Piercing, sie sieht aus wie eine Türkin. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass so die Produkte, dass die Produkte überall so voll gut platziert werden, egal wo man in der Stadt unterwegs ist.
Ja. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und als wir dort vor Ort waren und wir natürlich Zugang hatten zu den ganzen Getränken und Lager und was da nicht alles war, haben wir auch gleich ein paar Sachen rausgesneakt für ein Giveaway. Deswegen checkt gerne mal den Post ab, den wir auf Instagram posten. Wir verlosen nämlich eine ganze Palette von Effect Black Acai, eine 6-Liter Flasche 9-Mile-Wodka, also perfektes Setup für eine wilde Hausparty. Dazu gibt's Red Cups, es gibt schnelle Brillen, es gibt eine Iced Out Chain, es gibt ein Effect LED-Reklameschild und sowas. Das heißt, da kann man echt eine wilde Party draus machen. Checkt mal unseren Post auf Instagram dazu ab, dann könnt ihr da gerne mitmachen. Und jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Calvin, denn es gibt eine witzige Überleitung, wie ich euch ein essentielles Meme zeigen kann, was den Sprachgebrauch und von Lennart und mir und zehntausende Insider-Witze so geprägt hat. Und dann können wir die auch endlich mal im Podcast droppen, weil Calvin hat ein Feature mit Cosimo. Und Cosimo spielt bei Lennart und mir irgendwie schon länger so eine Rolle. Cosimo war ja auch damals mit Bushido und K1 unterwegs und so. Und ich habe Lennart zum Geburtstag letzten Jahres eine Grußbotschaft, eine Videogrußbotschaft von Cosimo geschickt, ja. Und die hat aufgebaut auf einem Meme sozusagen. Und er hat es leider sowas von wild komisch umgesetzt, ja. Aber erstmal muss ich euch das zeigen. Also, jetzt, damit alle im Bilde sind. Es gibt eine Sprachnachricht und wir haben keine Ahnung, woher diese Sprachnachricht kommt. Die ist nicht aus unserem Freundeskreis oder sonst irgendwas. Die ging irgendwann mal rum und die hat echt so Lennart und mein Leben und Sprachgebrauch verändert. Ich spiele die jetzt mal kurz ab, damit ihr im Bilde seid.
Ja, das war so ein, also die ist so per WhatsApp sozusagen so kettenbriefmäßig weitergesendet
ja,
worden.
Ja, genau.
So. Also da steht mittlerweile, wenn so bei WhatsApp Sachen häufig weitergeleitet werden, dann steht das so mit dabei. Und so ist diese Memo irgendwie, keine Ahnung, über WhatsApp gewandert und irgendwann in eine Gruppe reingekommen. Und ja, wie Sherwin gerade schon gesagt hat, seitdem 1000 Insider daraus entstanden, weil die einfach so anders dumm ist. Aber hören wir mal rein.
Das finde ich die beste Konradsparty, die ich erlebt habe, die war brutal. Es war voll, beziehungsweise 80% Frauen, 20 Männer. Ich hatte übelstes Outfit an, 1:1, so wie du Oktoberfest, halt wirklich, wo alle geguckt haben. Einen weißen Mantel, war beim Friseur, Solarium, Augenbrauen gemacht, Kurzhaarschnitt, Karim Benzema, gezittert. Kam hin, alle haben geguckt, Parfüm, 5 Spritzer, damit ich durch ganze Club rieche. Perverseste Parfüm. Gezittert, nur von meinem eigenen Geruch, überall hin durchgegangen, damit die Frauen riechen, stehen geblieben, angeguckt, gezwinkert, pff, ab und zu den Jungs gesagt, Kurani, und dann schön zur Tanzfläche, mieseste Cuba Libre, geflirtet mit Frau vorne, die so eine mieseste Mischung machen. 70% Cuba Libre, 30% Cola für die Farbe. Ja, und dann ganze Zeit nur auf Ärsche, auf Körper alles geguckt. Kennst ja den Spruch 30% Face, 70% Arsch. Ja, und dann eine gefangen genommen, verhaftet, mit Augen kontrolliert, rumgemacht, hin und her, hergekettet, entführt.
Ey, Memo,
Ich
es gab
kann nicht mehr.
wirklich eine, es gab wirklich so eine Phase in meinem Leben, da habe ich diese Memo mindestens einmal am Tag angehört. Und das ist halt so dumm, diese Memo. Ich will auch wissen, was diese Konradsparty einfach ist, worum es da
Ist
geht.
so.
Und diese Memo ist aber halt auch so krass, weil innerhalb von 1,5 Minuten nicht so ein Highlight drin ist, sondern so andauernd irgendwie alleine dieses, die ganzen Prozentangaben, die der da raushaut, dann dieses kurz zu den Jungs gesagt, Kurani, und das sind einfach 10.000 Fragezeichen danach.
Ist so. Und das ist halt echt so ein Ding, was bei uns so immer wieder vorkommt, wenn wir irgendwie so Drinks bestellen, so, ey, mach 70% Cuba Libre, 30% Cola für die Farbe und immer solche Sachen halt. Und dann wollte ich halt
Das
Lennart.
ist ja auch so geil, weil der Cuba Libre schon das
Ist ja schon.
gemixte Getränk ist und er sagt 70% Cuba Libre, 30% Cola für die
Ja,
Farbe.
man, auch dieses hier gezittert von eigenem Geruch und so, ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall, so war meine witzige Idee, ey, ich schick Lennart, weil ich nicht bei ihm war an seinem Geburtstag, ein Videogrußbotschaft von Cosimo, weil wir Cosimo halt auch übel witzig finden. Und dann kann man quasi in dieser Grußbotschaft Cosimo sagen, was er sagen soll. Also ich habe mir sowas geschrieben wie so, ja, Lennart, alles Gute zum Geburtstag. Kurani, ne, denk dran, immer Cuba Libre mit 70% Cuba Libre und sowas irgendwie. Und dann kam so das Outcome, was Cosimo dann rausgehauen hat, das spiele ich jetzt mal ab, ja. Er hat einfach so ein Lied rausgemacht und ich glaube, er hat es so gar nicht gecheckt mit diesen, so, mit diesen Angaben aus der Memo. Warte, hört mal rein.
Alles Gute zum Geburtstag, wünscht dir Checker vom Neckar. Was geht ab? Alles Gute. Ich wünsche dir, Lennart, alles Gute. Feier schön. Und natürlich auch von Sherwin alles Gute. Ja, lass die Partys sausen. Cuba Libre 70%. Cuba Libre 30 Cola. 30% Coca-Cola. Ja, feier schön und für immer. Kurani, Marco, Sherwin.
Geil,
Ah, Junge, ich kann nicht mehr.
so geil. Ich habe diese zum Beispiel, dein Geburtstagsgeschenk quasi, habe ich viel zu selten angehört, weil ich jetzt so, dein Geburtstagsgeschenk habe ich jetzt so wirklich zu lange nicht mehr gehört. Deswegen war es so geil, das da gerade nochmal zu hören. Und eigentlich diese Situation, was du gerade beschrieben hast, so eins zu eins, wie so Cosimo damals war mit Bushido und K1. Da gibt es ja auch so diese Bilder und die sagen so, lies mal das vom Zettel vor. Und es hat einfach nicht funktioniert so. Und deswegen, eigentlich genau, hat sich nichts geändert 10 Jahre später.
Ja, Mann. Nee, aber jetzt seid ihr im Bilde und wenn wir mal einen raushauen wie so Kurani oder sowas, dann weiß jetzt jeder Bescheid. Und an der Stelle nochmal großes Dankeschön an MBG Effekt 9 Mile. Wir freuen uns auf die ganze Zukunft. Und jetzt machen wir mal weiter mit einer deeperen Nummer. Ich muss mir jetzt auch erstmal wieder ein bisschen fangen. Das war jetzt wirklich sehr viel Rumgelache. Wir machen weiter mit Capital Bra und 1986. Er hat ja jetzt schon diese deepen Tracks rausgebracht. In 2 von 3 haben wir reingehört und die waren auch so durchnummeriert, so 1 von 4, 2 von 4 und so weiter. Und jetzt kommt eben der 4. von 4 deepen Songs raus, Kaputte Nikes. Und da hören wir jetzt
rein. Wo ich bin, ich glaub, ich hab mich verlaufen da draußen. Nur am Kiffen, am Trinken und Saufen. Glaub, ich hab mich verlaufen. Sollen sie doch lachen. Was soll ich noch schaffen? Das, was ich will, kannst du mir eh nicht geben. Egal was passiert, ich weiß, dass wir eh nicht ewig leben. Ich hab Heimweh, aber will nicht nach Hause. Brauche eine Pause und rauche noch ein. Schreib noch eine Zeile, alleine.
Ich fahr mit kaputten Nikes an die Spitze der Charts. Mama hat geweint, denn ihr Sohn ist ein Star. Gestern Polizeigriffe, jetzt werd ich um.
Capital Bra und 1986 mit der neuen Single Kaputte Nikes und wahrscheinlich die letzte Single vor dem Album-Release, so wie es Sherwin auch gerade schon beschrieben hat. Man hat aber noch kein Datum, dafür aber die Tracklist, dazu später nochmal mehr. Jetzt erstmal zu dem aktuellen Lied. Ey, ich finde den Beat richtig, richtig geil. Ich mag Juck von 1986. Ich finde auch, der zweite Kappi-Part ist gut. Aber irgendwie bin ich schon ein bisschen kritisch auch reingegangen bei dem ersten Part. Der hat mir nicht so gefallen. Ich hatte irgendwie direkt so, ey, keine Ahnung, es ist irgendwie zu simpel und zu wenig persönliche Geschichten mit drin. Und ich war, glaube ich, auch so ein bisschen biased, weil davor kam ja die Single Schwarzes Haus raus. Die hatten wir gar nicht mit dem Podcast dabei. Und da fand ich den Text wirklich so, ey, keine Ahnung, es klingt sowieso einmal kurz 5 Minuten gefreestylt und dann aber nie wieder so drüber gegangen, sondern okay, so nehmen wir den.
Ja.
Und ich finde einfach, da muss der Anspruch höher sein, weil für mich hört sich das so an und vielleicht sagt Kapi halt so, ey, aber genauso fühle ich es halt und so, aber ich denke so, da ist so viel Potenzial noch nach oben vom Textlichen, vor allem weil jetzt gerade bei diesem Lied alles drumherum perfekt gestimmt hat.
Ja. Ja, Mann, also ich musste da vollkommen recht geben. Ich stand diesem gesamten Album ja generell schon so ein bisschen kritischer gegenüber. Einfach, ja, keine Ahnung, klingt vielleicht so ein bisschen asi, aber so ich verstehe, dass Kapi dieses Album machen musste, aber ich bin so der Auffassung, dass Künstler natürlich kreativ sein können, alles in der Kunst irgendwie ne, verarbeiten dürfen und sollen und so weiter. Aber das Ziel halt sein muss, so die Fans zu unterhalten. Also das ist quasi das übergeordnete Ziel. Man ist irgendwie in der Unterhaltungsbranche sozusagen. Und wenn man das halt nicht schafft, dann ja, hat man quasi ein bisschen das Ziel verfehlt. Und ich weiß einfach, ja klar, für Kapi muss das jetzt vielleicht sein, aber nach allem, was jetzt die letzten Jahre so schief gelaufen ist und komisch war und sowas, glaube ich nicht, dass dieses Album der richtige Schritt war. Und um mal auf das Lied zu sprechen zu kommen, also ich muss sagen, ich fand auch die anderen gar nicht so stark. Ich fand diese eine mit der Fahrbahn, I'm Sorry Mama, das fand ich ziemlich gut. Aber die anderen haben mir auch nicht gut gefallen, aber ich finde das jetzt wirklich eins der schwächsten Releases von den vier, weil die Parts sind sehr austauschbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man diesen Part hört und so weiß, ah, der war auf dem Song, weil da ging es um Thema X, sondern es sind halt wirklich so allgemeine Sachen, es gibt so keine klare Message und auch ehrlicherweise, die Hook von 1986, die ist zwar mega schön gesungen und so rein, wie sie sich so anhört von den Reimen, ne, so welchen Klang diese Reime haben, so mit den Endungen und sowas, sehr schön gemacht, aber auch da fehlt mir so ein bisschen die Message, das heißt, es ist einfach so ein, ey, wir brauchen noch einen deepen Track, lass mal zusammensetzen. Und dann so, es tut mir leid, alleine an die Spitze der Charts und ja, und irgendwie die Drogen und bla bla und sowas. Ja, okay, aber es ist jetzt nicht so ein Drogensong, so ne, Entschuldigung oder bla 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 oder irgendwas. Also es ist einfach so ein allgemeines Ding, finde ich. Und dafür einfach zu schwach. Einfach zu schwach. Das ist, also da, nee, also hat mich leider ehrlicherweise nicht abgeholt, muss ich sagen. Und nochmal zu diesem Drogenthema speziell, ne. Ich finde einfach, dass Kapi das so ein bisschen unglücklich gespielt hat, weil, wenn man es mal so vergleicht, zum Beispiel mit so einem Sido, ne, der war immer so gefeiert, dann hat er irgendwann so gedroppt, so ey, okay, der war auf Koks, der hat dann so einen Entzug gemacht und hat da so voll ehrlich mäßig Hosen runtergelassen und ja, wie schlimm es ihm ging und bla bla. Jetzt weiß so jeder Bescheid, der hat das von sich aus so vor ganz Deutschland klargestellt und jetzt rappt er halt so pausenlos darüber und so, aber vollkommen fein. Ja, ist halt so, das passt so wegen der, alle feiern halt diese Ehrlichkeit, ja. Und bei Kapi, finde ich, ist es so echt so sehr komisch kommuniziert worden, weil die Vorwürfe kamen so aus allen Ecken und Kapi hat dann aber immer mal wieder so probiert, es so anders darzustellen, so ein bisschen wie so ein Mois auch teilweise jetzt, ne, mit so, hä, würde ein Junkie das machen oder so, dann wo er irgendwie in, auf Bali war der, glaube ich, oder so, wo er dann so einen Alkoholtest gemacht hat, um zu beweisen, dass er keine Drogen nimmt, was natürlich auch einfach überhaupt keinen Sinn macht, ja. Und jetzt kommen so Songs, wo er sich so ein bisschen dann dafür entschuldigt mit so diesen Drogensachen, aber er hat nie so diesen klaren Cut gemacht und so, man weiß jetzt nicht, also, nimmt der jetzt noch Drogen? So, ich muss sagen, auch in dem Video sieht der für mich nicht gut aus, er sieht für mich jetzt nicht so gesund aus, ja. Und dann, was ist das jetzt für eine Entschuldigung? Oder hat der jetzt so einen Cut gemacht, ist jetzt clean und so weiter? Irgendwie, ne, ich finde so im Großen und Ganzen ist es halt einfach sehr unglücklich kommuniziert seitens Kapi.
Ja, und darüber könnte jetzt ein aktueller Kommentar Aufschluss geben, und zwar Hot Topic Kapi und Samra, was ist da los? Am Sonntagabend hat Kapi die Tracklist zu seinem Album, was jetzt rauskommen wird, Vladislav, veröffentlicht. Ne? Die 4 Singles sind jetzt raus und das Album wird insgesamt 12 Lieder drauf haben. Da sind auch ordentlich viele andere Features mit dabei, also gar nicht mal so viele Solo-Lieder insgesamt. Und der erste Song heißt direkt Ein Part immer frei. Und viele Fans hoffen ja die ganze Zeit darauf, dass Samra und Capi einen Comeback feiern und dass Samra jetzt auf diesem Album von Capital Bra drauf sein wird. Wer sich zurückerinnert, als Capi den Diss-Track an Bushido Arkham Asylum rausgebracht hat, war da auch so eine Line über Samra dabei, die von Samra erstmal als Angriff und als ein schlecht über ihn reden gewertet wurde. Und dann gab's kurz so ein bisschen Aufruhr zwischen Capi und Samra und Capi meinte dann so, ey, das war gar nicht so gemeint, hat so ein deepes Lied, eine Hörprobe von einem deepen Lied rausgehauen, wo er gut über Samra gerappt hat und Samra hat darauf geantwortet, lass einen Part für mich frei und Capi so, ja, safe für dich immer, so ungefähr, ne? Und dann waren natürlich alle Fans so, okay, jetzt passiert es wirklich. Und deswegen sind jetzt alle Fans natürlich hellhörig geworden, wenn ein Song auf dem Album drauf ist, der ein Part immer frei heißt. Und ein Kommentar darunter war dann, aber wenn man mal überlegt, Samra hat damals bei der Hörprobe kommentiert, lass mir ein Part frei und genauso heißt der Song. Schon irgendwie auffällig, bin gespannt. Und darunter hat dann Capi geantwortet, nicht meine Schuld, dass er nicht drauf ist, er wollte aber danach nicht mehr. Dann haben wieder Leute kommentiert, dann hat Capi wieder jemanden geantwortet, ich war bereit für Berlin lebt 3, aber er anscheinend nicht. Und dann hat Samra sogar kommentiert, @CapitalBra, Berlin lebt 3 gibt's nur auf Clean. Und jetzt brennt natürlich die Deutschrap-Szene wieder nach so einem Kommentar. Und weil es halt auch irgendwie den Anschein macht, dass alle Fans seit Jahren darauf hoffen, dass sie wieder zusammenfinden. Es gab dann zwischendurch sowas, die waren zusammen im Wald spazieren, haben sich ausgesprochen, dann irgendwie wieder Funkstille, dann wieder diese Annäherung, was wir jetzt gerade besprochen haben und halt jetzt das. Und jetzt hört sich's halt so an, weiß nicht, ob das irgendwann nochmal zustande kommt.
Ja, ich meine, es wäre die schönste Comeback-Story überhaupt, wenn jetzt so Capi clean wird und dann mit Samra Berlin lebt 3 rausbringt. Vor allem Samra, ehrlicherweise, ist ja auf einem ganz krassen Level so bei den letzten Releases gewesen. Und wenn er dann quasi so Capi wieder zurückholt, ich glaube, das wäre echt das Heftigste, was passieren könnte. Aber ja, dann scheint ja, ne, Samra würde sowas ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund schreiben, nehme ich mal an, ja. Und das bestätigt auch so ein bisschen halt meine Zweifel irgendwie. Ich finde einfach, auch wenn man sich so vorstellt, ne, das Video, was jetzt zum Beispiel Capi mit 1986 gedreht hat, das ist ja in so einem professionellen Studio, professionelle Beleuchtung, Kameras und so weiter. Da hat man ja immer Leute so in der Maske, die einen irgendwie noch so ein bisschen schminken, herrichten, hübsch machen und so weiter. Und selbst da hat er sowieso kalten Schweiß auf der Stirn und ich, also keine Ahnung, so
ist aber das sehr ist ja subjektiv. Höchstwahrscheinlich so gewollt jetzt auch dafür, also ne,
das weil kann das auch soll sein. Ja,
das so mit verkörpern einfach, dass er halt auch fertig aussieht, damit es so zu diesem Vibe von den Songs auch irgendwie passt. Also
das kann auch
ich sehe es
ja,
nicht ganz stimmt. So kritisch, ich finde insgesamt so dieses mit Schwarz-Weiß und dass es das so ein Konzeptalbum ist und dass es halt jetzt einfach so ein Leidenschaftsalbum und er will das rausbringen, bin aber jetzt auch nicht so krass hyped nach der Tracklist, die ich gesehen habe mit diesen ganzen vielen Features und so, aber auf die Solo-Songs freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und Samra wird jetzt am Freitag auch einen Song rausbringen, der heißt Mein Geständnis. Und ich dachte halt die ganze Zeit schon, dass das so dieses dieser Comeback-Song vielleicht auch sein könnte und irgendwie Überraschungsfeature oder so. Aber gut, nach diesen öffentlichen Aussagen jetzt von beiden Seiten sind, glaube ich, gerade die Fronten sehr, sehr krass verhärtet.
Ja, und auf den Song von Samra werden wir natürlich auch reagieren und den hier mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt auf jeden Fall diesem Podcast, egal ob auf dieser Apple Podcast, Spotify, whatever, dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und es supportet natürlich auch den Podcast. Deswegen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann folgt gerne, abonniert den Podcast. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Song. Du hast eben von verhärteten Fronten gesprochen und ähnlich ist es hier auch. Und zwar zwischen UFO 361 und seinem ehemaligen Signing Data Love. Der kam ja schon sehr jung zu UFO. Dann haben sie so Dinger rausgehauen wie Shot, wo der dann auch Gold gegangen ist. Absoluter Überhit irgendwie. Data Love war immer so ein bisschen der, ja, es hat einfach gepasst, so vom Signing her, so eine, auch ein bisschen so eine jüngere Version von UFO, auch so ausgeflippt, bunt, lange Braids, die Haare so komplett crazy und sowas. Und dann kam irgendwie ganz überraschend jetzt der Bruch, ne, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Data Love war eine lange Zeit weg. Man wusste nicht genau, was passiert jetzt. Kommt er doch wieder bei UFO, bei Stay High raus oder nicht? Jetzt ist er zurück mit einem Paukenschlag, einem heftigen Video, also wirklich krass, so in der Wüste irgendwie gedreht sieht es aus. Er fliegt im Himmel, er hat so eine crazy Maske auf vor einem Feuer, verbrennt seine Platte und alles, ne? Und der neue Sound ist auch wirklich stark. Data Love Reborn heißt der Song und da hören wir jetzt erstmal rein. Impressive schon seit Jahren, ja,
nicht weiter, als sie dachten, dass mich es ohne ihn nicht gebe. Sie sagen, Data wird scheitern. Gott sei Dank für den bisherigen Weg, ich bin nicht undankbar. Falle noch 100 Mal, doch steige dann hoch zum Star. Verbrenn das vergangene Kopf gefickt, zerstör die Platte, nein, kein Short 2. Mache die Breaks, hab ich selber mein Stil, die 1-1 sind jetzt vor.
Ja, Data Love mit Reborn und es gibt kein Short 2, die Platte ist zertrümmert. Und das war auch so ein bisschen, wie man dann herausgefunden hat, dass da irgendwas kaputt gegangen ist bei UFO und Data Love. Also was genau, weiß man nach wie vor nicht. Es war so, dass die beiden noch zusammen auf dem Splash waren und da zusammen aufgetreten sind. Und dann hat Data irgendwann gepostet, so ne, dieses Bild von dieser zertrümmerten Goldplatte. Und da ging dann auch noch so Gerüchte rum. Oder ich erinnere mich noch dran, ja, war das die echte Platte? Nee, die echte sah doch irgendwie anders aus und hatte da irgendwas, was die nicht hatte. Und so. Es war so ganz wirr. Und hatte dann auch alle Bilder gelöscht, alles, was mit Stay High zu tun hatte und sowas. Und irgendwie war UFO aber sowieso schon so auf seinem Depri-Film, weshalb es, fand ich, für mich auch so schwer zu verstehen war, ist das jetzt real oder nicht, wenn sowas kommt wie so, ja, man kann niemandem mehr vertrauen oder bla bla, sowas halt, ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war wirklich so, das Ding ist wirklich in die Brüche gegangen, Data Love ist nicht mehr bei Stay High. Er hat jetzt ein neues Label, Atlantic Records heißt es. Und die haben auch wirklich jetzt groß in ihn investiert, beziehungsweise in sein Comeback. Also dieses Video, wirklich beyond gut, muss ich sagen. Mich hat es komplett abgeholt. Und irgendwie habe ich mich so die ganze Zeit auch bei dem Gedanken erwischt, dass so UFO hat jetzt krass seinen Style gewechselt. Ne? Erst von dem Style, den man so von UFO kannte, sage ich mal, so dann zu so Rage und jetzt zu so diesem sehr, ja, nennen wir es mal so Depri-Vibe so ein bisschen, also sehr so I'm lonely und sowas. Und irgendwie hört sich Data Love ein bisschen so an, als ob er jetzt diesen alten UFO-Style wiederbelebt und den so übernimmt. Weißt du, ich meine, so von den, wie die Parts aufgebaut sind, so schnell gerappt, ba, ba, und so auf dem Beat irgendwie. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Und dann eigentlich auch genau umgekehrt, weil jetzt UFO ja ein Rage-Mixtape rausgebracht hat, was so Data Love ja auch sehr krass gemacht hat. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber als wir so im Podcast jetzt über Rage und wird es jetzt jeder Deutschrapper machen und UFO hat damit angefangen, Chiago hat es dann besser umgesetzt irgendwie. Als wir darüber geredet haben, hat mal jemand kommentiert so, ja, aber Data Love hat das als einer der ersten in Deutschrap gebracht und er hatte 2022 nämlich sogar ein Album, was Ready for Rage hieß. Da war aber Deutschrap wirklich nicht Ready for Rage, habe ich das Gefühl. Und seitdem kam nämlich auch gar keine Musik mehr raus. Also auch letztes Jahr, als er noch bei UFO dann war bis zum Sommer, kam auch keine neue Musik. Das heißt, da war jetzt einfach eine richtig lange Pause. Und er hat jetzt auch auf Reborn, was auch das Intro zu seinem kommenden Album sein wird, hat er auch eine Line, werd fallen ohne ihn, haben sie gesagt. Gemeint ist natürlich UFO. Und ich muss ehrlicherweise sagen, zu diesen Leuten habe ich mich auch gezählt. Also ich habe echt sehr krass dran gezweifelt, ob Data Love so eine Zukunft in der Musikindustrie hat, weil er für mich halt einfach so das Besondere war, okay, UFO hat jetzt einen 14-Jährigen gesigned. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob das alles so krass geworden wäre, wenn Data Love nicht 14 gewesen wäre damals, sondern so 22 oder so, dann wäre das schon gar nicht mehr so besonders. Und UFO hat halt eine starke Fanbase, hat ihn immer sehr gut mitgezogen. Und ich dachte so, ey, wenn der irgendwann mal älter ist, dann so eigene Musik macht, ich weiß nicht, ob der dann noch so dieses Besondere halt an sich hat, so wie es halt damals war, ne, so der kleine Junge und ey, was ist für ein krasses Match, UFO, Data Love, die hauen einfach so eine erste Single raus, Shot und das geht so direkt Gold und keine Ahnung, einfach so ein legendärer Song irgendwie geworden. Und jetzt, als man die Hörprobe schon gehört hat und das Video so angeteasert wurde, dachte ich so, ey, wie krass wird das jetzt aufgefahren, wie geil hört sich auch die Hörprobe schon an, das gefällt mir irgendwie gefühlt besser als alles, was ich jemals von Data Love gehört habe. Und auch sein Style so richtig fresh, so nix übertrieben, sondern einfach, er sieht so normal, gut gestylt aus, so stabile Frisur, geiles Videosetting, wie gesagt. Also ich find's echt, die haben den gut in Szene gesetzt mit diesem Comeback.
Und ich glaube sogar, es gab ja schon damals immer so Kritiker, die quasi so gesagt haben, so ne, Data Love und wie konnte UFO den signen, was weiß ich, irgendwie so, man kann, also ne, so Hater, wie es halt immer gibt, ja. Und ich glaube sogar, da wäre Data Love nie rausgekommen, wenn er bei UFO geblieben wäre, weil er immer so ein bisschen den Style von UFO hätte mitgehen müssen, aber auch immer quasi so als das Signing von UFO, die hatten ja auch so eine, schon so eine speziellere Signing-Beziehung als bei anderen Künstlern, das so das Ding ist. Es war ja wirklich so, Data Love war so ein bisschen so Sidekick von UFO sozusagen und es war ja gar nicht so gewollt, dass der jetzt so übel krass durchstartet und größer wird oder sowas. Aber auf jeden Fall, es gab halt immer so diese kritischen Stimmen auch gegenüber Data Love. Und ich glaube, mit diesem Move, dass er jetzt eigenständig Mucke macht, seinen Style geändert hat, erwachsener aussieht und sowas, hat er viele von diesen Kritikern einfach überzeugt und abgeholt. Und auch das noch in einer Zeit, wo UFO halt jetzt sehr viel Kritik bekommt. Er hat quasi das Blatt so komplett gedreht irgendwie.
Ja, safe. Also das Momentum ist jetzt so auf seiner Seite und er hat auf jeden Fall mit seinem Comeback überzeugt. Das sieht man einfach an den Reaktionen. Ich stelle es mir bloß trotzdem noch ein bisschen schwierig auf Dauer vor. Und bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so langfristig funktioniert, ob dann vielleicht nicht ein bisschen die Tiefe in den Texten fehlt oder was ist, wenn irgendwann so diese Trennung von UFO 361 abgehakt ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt passt es so voll in diese Promophase. Man guckt so, hat der eine Line über UFO gedroppt? Wird der ein Interview geben, wo er so preisgibt, was da alles passiert ist? So, diese Spannung ist da schon ein bisschen dabei, ne? Jetzt so erstes Album nach Stay High, eigenständiger Künstler. Aber danach wird's halt, glaube ich, schwer, das dann auch so zu halten. Aber ich meine, ja, er hat die besten Möglichkeiten, jetzt mit seiner Musik zu überzeugen oder halt auch mit wilden Feature-Kombinationen. Also ja, wir werden das Ganze hier im Podcast mitverfolgen und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal ein Fazit von den Songs.
Yes, mit am Start hatten wir heute Harlan zusammen mit Ayman und dem Track Gefangen, gefolgt von Paula Hartmann featuring Simba, Uluda und Sorgen. Danach kam Calvin Kleinen mit Horny und einem Flammen-Emoji, Capital Bra mit 1986 und Kaputte Nikes und zu guter Letzt Data Love Reborn. Was ist denn dein Song der Woche? Was hast du jetzt am häufigsten gehört in den vergangenen Tagen?
Also das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist mein Song der Woche Kapi und 1986. Da habe ich zwar auch kritisiert, ne, so die Parts von Kapi und so, aber insgesamt gefällt mir das Lied einfach gut und Kapi hatte schon auch Lines dabei, die ich so gefeiert habe und ich finde halt einfach wirklich die Hook krass gesungen. Der Beat sehr, sehr deep, das ist gerade so das, was ich eh krass feier, so von daher, das Lied am häufigsten gehört und ich bin mir auch sicher, dass ich das am häufigsten weiterhören werde, aber wir hatten auch viele spannende Lieder dabei, wie zum Beispiel das Data Love Comeback, was ich mir, glaube ich, noch häufiger anhören werde.
Ja, also ich muss sagen, diese Woche war wirklich sehr stark, so auch im Sinne von manchmal so eine Woche, wo zwar viele große Künstler dabei sind, aber dann trotzdem kommt bei mir jetzt nichts so in meine private Playlist rüber und diese Woche überraschend viel, also einerseits bei Harlan, da muss ich aber allerdings sagen, dieser Song Rattenhaut, wo ich vorhin den Text so ein bisschen erzählt hatte, der hat mich übel gecatcht, dann Paula Hartmann und Simba ist direkt in meiner Playlist gelandet und auch Data Love natürlich, ich finde, wie gesagt, der neue Style ist einfach übel geil und es gibt mir auch so, keine Ahnung, ich finde einfach so diese Story dahinter so geil, dass der sich jetzt so eigenständig macht, irgendwie das pusht bei mir so den, also ich bin noch mehr gehypt auf diesen Song, weil man so einfach das so fühlt irgendwie. Deswegen wirklich eine starke Woche, muss ich sagen, und ich bin sehr gespannt, wie ihr abstimmen werdet bei Spotify, da haben wir immer unsere Umfrage und freut mich auch, dass da so zahlreich immer abgestimmt wird oder auch irgendwie mal Fragen reingeschickt werden, man kann ja immer so Sachen reinschicken, Nachrichten reinschicken. Aber gut, wir kommen mal zu den Themen dieser Woche. Manuelsen, Animus, Farid Bang, Mock, alle sind sie involviert, ja. Und wir probieren euch das mal ein bisschen aufzudröseln, was da denn genau passiert ist. Es gibt eine unfassbar lange Vorgeschichte, die kein Mensch auf der Welt kapieren würde, ja. Es ist auf jeden Fall, es ging um Farid Bang und es geht ja auch die ganze Zeit schon um diese Vorwürfe da rund um Farid Bang und diese ganze Eckart-Schmitz-Thematik und ne, was er da angeblich gemacht hätte als junger Mann im Düsseldorfer Bahnhofsviertel. Und so ging es halt dann ein bisschen irgendwie hin und her bei anderen Akteuren, bis dann Manuelsen, und das hat jetzt erstmal nichts mit Farid Bang zu tun, in seinem Podcast, also Manuelsen hat jetzt einen neuen Podcast und in seinem Podcast hat er so ein bisschen gegen Animus geshootet, war aber eigentlich auf so einem Humor-Level und eher so auf so witzig irgendwie angelehnt, ne, aber hat so ein bisschen gegen Animus geshootet. Und Animus, der ja auch einen Podcast hat, hat dann in seinem Podcast gegen Manuelsen geshootet, aber viel, viel krasser. Und zwar hat er sowas gesagt wie, Manuelsen sei verbittert auf Farid Bang, weil... Und das hat er so erklärt, Farid Bang, sein Name Bang kommt daher, weil Farid eben viel gebangt hat, so im NRW-Raum, unter anderem eine Frau, die dann später die Frau von Manuelsen wurde, eine gewisse Nadja, das ist die Ex-Ex-Frau von Manuelsen. Und hat dann eben, also es ist schon dann so, das ist schon sehr, sehr heftig geshootet dann, wenn man auf sowas geht. Ne? Die haben auch ein Kind zusammen, Manuelsen und seine, diese Nadja sozusagen, die hat sich dann auch selber eingemischt, ja, hat dann auch gesagt so, ey, erstmal so, die kann sich dazu nicht ernsthaft äußern, weil irgendwie alle dieser Akteure, ein Farid, ein Manuels, ein, auch ein Animus und so weiter, einfach alle so ein bisschen so Witzfiguren für sie sind, hat so Memes von denen gepostet, hat auch gesagt, dass sie es irgendwie komisch finden, was Animus immer in seinem Podcast preisgibt, weil anscheinend hat sie so einen größeren Freundeskreis, in dem Animus auch mit drin ist, und dieser ganze Freundeskreis ist immer wieder überrascht, welche intimen Details er freigibt in seinem Podcast, ohne das vorher mit den Freunden abzuklären. Also der redet einfach über so Sachen, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Und auch Manuelsen hat klargestellt, dass es ihm egal ist, mit wem seine Ex-Ex-Frau was hätte. Ja, das, er hat auch nichts gegen Farid und so weiter gemeint. Er wünscht ihm alles Gute und so weiter. Also so an sich alles gut, ja. Das war erstmal so diese Vorgeschichte. Also Animus versus Manuelsen rumgebieft in ihren Podcast, so. Und dann ist aber Folgendes passiert. Dann hat sich Mock eingeschaltet. Und Mock ist ja in letzter Zeit oftmals dabei, wenn irgendwie so Feuer gezündet wird in so Deutschrap-Beefs und sowas, der ist da ja auch so ein Akteur, so wie so ein Bösemann manchmal, der einfach irgendwie da Informationen weitergibt und so, ne? Ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Also, was ist passiert? Mock hat mit Manuelsen telefoniert, ja, und die beiden haben eigentlich recht entspannt gesprochen, also so freundschaftlich und auch so über so private Sachen und sowas, wo man eigentlich gedacht hat, ey, die beiden sind halt einfach, haben ein gutes Verhältnis miteinander, ne? Und in diesem Telefonat hat dann aber Manuelsen Mock so ein bisschen gewarnt, mit Farid Bang was zu machen, ja, oder dieses Farid Bang-Thema mit so Eckhard Schmitz und so überhaupt so groß anzugehen, weil Manuelsen glaube, da gäbe es Beweise, die auch bald veröffentlicht werden könnten, die halt eben Farid in ganz schlechtes Licht stellen, ja, und na, das ist, es gäbe anscheinend irgendwelche Dokumente oder sowas, ja. Und der Knaller ist halt, dass Mock dann dieses Telefonat einfach geleakt hat. Also, er hat es einfach veröffentlicht sozusagen. Mock ist ja auch mittlerweile mit Farid Bang gut, ja, was ja auch, das war ja auch der wildeste Plot-Twist im Deutschrap irgendwie, nachdem Farid und Kollege Mock einfach so ihr halbes Leben lang gedisst haben, sind die jetzt auf einmal irgendwie so voll gut miteinander und Farid grüßt den immer und alles mögliche, ne? Und jetzt hat, wie gesagt, Mock dann das geleakt, hat auch noch so eine Story dazu gepostet und ja, ist damit natürlich Manuelsen so einerseits in den Rücken gefallen, andererseits weiß jetzt die Öffentlichkeit, wie Manuelsen über diese Sache rund um Farid Bang denkt. Und das ist halt was Krasses, weil das ja immer noch so ein bisschen im Raum steht. Manuelsen selber hat sich dann auch dazu geäußert und hat halt gesagt, ey, einerseits, es war halt ein privater Talk, den wir hatten, also so, was geht bei dir, das so zu veröffentlichen, aber er hat ja an sich nur ihn davor gewarnt. Er hat jetzt nicht irgendwie so Farid beleidigt oder sowas, ja, sondern einfach, da sind jetzt Gerüchte im Raum, jeder meint was zu wissen oder sowas und er hat ihn quasi davor gewarnt, ja. Trotzdem ist es natürlich ziemlich spicy, dass jetzt jemand wie Manuelsen sich so zu dieser Sache über Farid Bang geäußert hat.
Ja, sehr, sehr wild und wirr mal wieder und ich habe das Gefühl, man muss schon wieder so ein Blatt rausholen und dann so die Akteure aufschreiben, so mit Pfeilen arbeiten, damit man irgendwie das Ganze so gut mitverfolgen kann. Eine Rückfrage, die ich jetzt dazu habe, ist es dann aber eigentlich auch voll komisch, dass jetzt Mock als jemand, der mit Farid Bang gut ist, dieses Telefonat oder die Information liegt, weil er damit ja nicht nur einem Manuelsen in den Rücken gefallen ist, sondern auch irgendwie einem Farid Bang, oder? Oder hat er das so direkt dann so geclaimed, dass das halt so voll der Bullshit ist, was Manuelsen da redet? Weil sonst ja, ist es genau. Ja jetzt so krass, dass sozusagen dann die Öffentlichkeit denkt, okay, wenn Manuelsen so über diese Farid-Schmidt-Sache denkt, dann könnte da vielleicht wirklich was dran sein.
Ja, das ist eine gute Frage und nee, dann habe ich das vielleicht nicht klar genug gesagt. Also Mock hat das ganz klar so ins Licht gestellt, als ob diese Gerüchte über Farid halt so gar nicht stimmen und sowas. Er hat dann eine Story gepostet, ich lese dir mal kurz vor, es werden 10.000 Fragezeichen in den Köpfen jetzt sein, weil er quasi von vielen Leuten spricht mit Beispielnamen sozusagen. Also er hat dann gepostet, ich hatte ein interessantes Gespräch mit Manuel über Cupcakes. Er schwärmt davon, was für ein feiner Kerl Cupcakes doch sei. Er rät mir vorsichtig zu sein und dass ich die Finger davon lassen soll, weil die Sache mit Farid tausendmal schlimmer sein soll als die Sache mit Sinan. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Sinan, wir erinnern uns an alles, was da so war. Dann kommt das Gespräch auf Farid und die Sache mit Koksgesicht, der angeblich Eckhard Schmitz interviewt hat. Hier muss man wissen, Koksgesicht ist anscheinend Ali Osman, der auch irgendwie da so mitspielt und auch so einer vom Schlag ist wie Bösemann und Mock und sowas, ne, der da so ein bisschen so die Sache vorantreibt, der sich auch eigentlich alles so ein bisschen losgetreten hat. Und der Typ hat angeblich diesen Eckhard Schmitz interviewt, laut Mock, ja, also Eckhard Schmitz, der da, ne, also so, ihr wisst Bescheid, ja. So, ich sag den Satz nochmal, ja. Dann kommt das Gespräch auf Farid und die Sache mit Koksgesicht, der angeblich Eckhard Schmitz interviewt hat. Aber Moment mal, wie kann Eckhard Schmitz interviewt worden sein, wenn er schon seit Jahren tot ist? Fragezeichen. Klingt nach einem spannenden Rätsel, das gelöst werden muss. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, also Mock stellt es ganz klar so dar, als ob diese Sache mit Farid so kompletter erfunden ist und sowas und alle, die jetzt auch so ankommen mit so, ey, hab den interviewt oder sowas, das kann gar nicht sein, weil der anscheinend tot sei und sowas. Ja, keine okay. Ahnung. Aber ja, trotzdem so auch, Sinn. Also trotzdem auch ein bisschen wild, muss man sagen, weil er einfach das Thema ja schon mit reinnimmt, also so allein zu sagen, so ja, Eckhard Schmitz ist schon seit Jahren tot, ist ja schon trotzdem so eine Aussage wie so ein bisschen, ja, den gab's aber und er, also ihr weißt irgendwie, er befeuert schon das Thema auch ein bisschen, hast du recht, ja.
Safe, genau, und jetzt berichten ja wieder voll viele darüber und bei Farid, ne, das Ganze, diese Gerüchte gibt's ja schon seit letztem Sommer und es wurde ja wirklich sehr lange, hat sich Farid gar nicht dazu geäußert und dann erstmal so richtig reagiert, als halt Bösemann nicht mehr aufgehört hat damit. Das heißt, Farids Anliegen ist ja, dass so wenig wie möglich darüber gesprochen wird und dadurch, dass jetzt Mock diese Aktion gebracht hat, spricht so Manuelsen darüber, weil der sich jetzt irgendwie rechtfertigen muss, weil der auch mit Farid Bang kein Beef haben will und da passieren so viele Sachen, dann daraus entstehen jetzt auch nochmal zwischen Manuelsen und Animus, hat Manuelsen auch so eine Ansage gedroppt, so von wegen hier, die eine Wange von Animus gehört mir, weil er ihn ja da auf der Couch geschlagen hat und die andere gehört Farid Bang, so dass jetzt irgendwie Gerüchte entstanden sind, dass auch Farid Bang irgendwann mal Animus gehauen hat und da ist so viel jetzt so passiert, zwischen Animus und Manuelsen sind jetzt so halb die Wogen wieder geklättet, also die sind natürlich keine Freunde oder sonst irgendwas, aber zumindest, dass so beide gerade probieren so etwas zurückzurudern und so nicht mehr so neue Ansagen gegeneinander zu droppen, aber man kennt die beiden auch, das kann auch so in 2 Tagen wieder komplett eskalieren.
Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, so die beiden haben halt einen Podcast und sowas ist natürlich das Geilste, was überhaupt passieren kann, dass die beiden mit ihrem Podcast jetzt Beef miteinander haben und jeder natürlich wissen will, was geht ab sozusagen, ne? Also, die haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse daran, so zu polarisieren. So, kommen wir mal zu einem anderen Thema, anderen Akteuren doch nicht weniger spannend und zwar diese ganze Geschichte rund um Mois und Chieno und die Spendengelder, die da angeblich veruntreut wurden. Wer die letzte Folge gehört hat, der wird mitbekommen haben, dass es da ordentlich gekracht hat bei einem Treffen zwischen Mois und Chieno. Also Chieno ist der, der eben auch diese Anschuldigungen sehr krass pusht, ne, dass Mois da diese Spendengelder für Erdbebenopfer ja, nicht ausgezahlt hat sozusagen, ja. Da war eben ein Treffen geplant von den beiden, bei dem dann Mois aufgetaucht ist, Chieno allerdings nicht. Stattdessen die Polizei, die haben Mois verhaftet. Und dann war echt die Kacke am Dampfen so und es war übel unklar. Es war dann auch super konfus teilweise. Da hat sich dann irgendein Management auf einmal gemeldet und gesagt, es sei das Management von Mois und es wird bald alles aufgeklärt. Am Anfang klangen die noch sehr sachlich und förmlich und irgendwann wurde dann aber auch bei denen so hart geschossen und sowas. Und jetzt ist Mois aus dem Knast wieder raus und hat sich zu den ganzen Sachen geäußert.
Yes, genau. Und bevor Mois aber seinen Insta-Account wieder hatte, hatte den noch das Management und hat da auch noch ein sehr, sehr ausführliches Statement zu dieser ganzen Sache gepostet. Also das war wirklich so 16 Instagram-Story-Slides und das hat angefangen eben, wo sie selbst ein bisschen über diese Sache geschrieben haben, was da Sache ist. Es wurde sich auf ein YouTube-Video bezogen, was vor einem Jahr rausgekommen ist, wo Mois eben in der Türkei war und dann wurden da so Minutenangaben rausgeschrieben, um irgendwie zu beweisen, dass man so Geld abgehoben hat, dazu gleich mehr. Dann ganz viele PayPal-Screenshots und auch Screenshots von einem Chatverlauf mit einem Pascal, den wir eingangs schon erwähnt haben. Das heißt, jetzt geht's ganz klar um diese Spendengelder für die Erdbebenopfer in der Türkei. Und Chieno hat das Ganze ja so ins Rollen gebracht. Der spielt da jetzt aber gerade gar nicht so eine krasse Rolle in dieser Geschichte, sondern eher Mois und ein Pascal, der dieses PayPal-Konto, wo die Spenden eingegangen sind, verwaltet haben soll. Wie gesagt, dieses Statement war ultra ausführlich, aber auch ein bisschen konfus, weil es extrem schwer war, diesen ganzen Sachen zu folgen, gerade dann mit so diesen Verlinkungen auf ein YouTube-Video. Ich fasse aber mal so das Fazit zusammen, so wie ich es verstanden habe, was so die Auffassung von dem Management ist, wie diese Sache abgelaufen ist. Und zwar, Mois hat halt ein PayPal-Konto erstellt und die haben ganz klar gesagt, es werden hier auch keine Spenden wurden veruntreut, sondern Vermögen. Weil aus juristischer Sicht wurden auf dieses PayPal-Konto, das wurde als Einnahmen gewertet, also als Vermögen, ne, und nicht als Spenden. Und deswegen musste das Ganze auch versteuert werden. Also schon da ist wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen mit diesem PayPal-Konto. Weil eigentlich gibt's da ja bestimmt Wege, wie man das halt irgendwie besser lösen kann, dass es dann halt auch ein Spendenkonto ist. Und Mois hat dann für dieses Konto eine Vollmacht diesem Pascal anscheinend erteilt, der dann mit diesem Geld, was da drauf war, das soll der dann an andere Konten überwiesen haben und Mois und das Management und niemand hatte mehr da Zugriff darauf. Das heißt, als Mois in der Türkei war, hat er anscheinend alles aus eigener Tasche bezahlt, was er dort ausgegeben hat, von Bargeldautomaten und dieses gespendete Geld war dann gar nicht so dafür. So wie ich das verstehe, probiert man also Mois darzustellen als jemand, der zwar jetzt nicht diese Spenden verwenden konnte dafür, aber dadurch, dass er es aus eigener Tasche gezahlt hat, ist halt auch in Ordnung. Und er konnte halt nichts dafür, weil jetzt so eine andere Person halt dieses Konto hatte und man da nicht mehr ran konnte. Und in diesen ganzen Screenshots mit diesem Pascal, also wo das Management mit Pascal geschrieben hat, wurde halt Pascal dann so dargestellt, ey, der will jetzt hier keine Beweisscreenshots rauslassen, was mit dem Geld passiert ist. Und ja, ich habe viele Kommentare auch in die Richtung gelesen. Irgendwie macht es den Anschein, dass man jetzt so probiert, halt Mois so als einen Opfer auch darzustellen und insgesamt aber für diese ganze Sache halt einen Pascal opfert, dass der Schuldige ist. Aber auch Fazit von diesem Statement dann, wenn man das so betrachtet, okay, da sind Spendengelder geflossen in wirklich einer beachtlichen Summe. Da wurden auch ganz verschiedene Summen genannt, deswegen ist mir das jetzt gar nicht ganz klar, sind das wirklich 100.000, ist das weniger? Viel ist dann wahrscheinlich wirklich auch so für Steuern oder so draufgegangen, weil man das irgendwie insgesamt falsch gestartet hat und man weiß aber nicht richtig, wo diese ganzen Spendengelder dann letztendlich auch gelandet sind oder die Spender selbst können gar nicht sicher sagen, okay, wurde das jetzt wirklich für irgendwas dort ausgegeben? Und dieses PayPal-Konto war anscheinend auch für einen längeren Zeitraum halt komplett gesperrt.
Okay, aber das ist trotzdem, also hört sich jetzt trotzdem irgendwie sehr verwirrend immer noch an. Also erstmal, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ja Spenden, die als solche deklariert wurden, dann aber nicht so umgesetzt wurden. Okay, war technisch vielleicht ein bisschen schwierig oder sowas. Aber das Komische ist ja, wenn du spendest, deswegen sind Spenden ja so von der Steuer irgendwie befreit, damit wirklich die Summe dann auch bei den Bedürftigen ankommt. Und wenn du jetzt irgendwie spendest und es geht über Mois, seine Firma oder was auch immer und 19% der Steuern gehen erstmal an den deutschen Staat sozusagen als Steuern weg, ist ja schon mal irgendwie das Erste, was so ein bisschen komisch ist, ne? Und ey, ich weiß nicht, ich finde halt so, also das hört sich für mich so verworren an, dass ich mir so denk, so ey, so blöd kann man so eine Aktion eigentlich nicht aufziehen. So, da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein, weil wenn du so eine Spendenaktion planst, dann denkst du die schon von vorne bis hinten durch, vor allem wenn es um solche Summen geht. Also irgendwie ganz, ganz strange, ne? Und jetzt, dass auch dieser Pascal dann so mit reingezogen wird, also es hört sich für mich noch so ein bisschen shady an.
Ja, safe. Also vor allem denke ich mir so, ey, okay, gehen wir mal so vom Guten in den Menschen aus und so Mois, der hat ja auch irgendwie viele Formate, wo er Menschen hilft, ob das alles so wahr ist oder nicht, sei mal so dahingestellt, da gibt's ja auch viele Gerüchte, aber an sich ist vielleicht auch viel Gutes in ihm drin und dann war das ja bestimmt auch so eine Kurzschlussreaktion, okay, da geht's den Menschen schlecht, ich will jetzt Spenden sammeln, ich will da hinfahren. Aber dann ist es doch so leichtfertig einfach, wenn man das dann so schlecht plant und dann halt irgendwie, ja, so schlecht plant und dann, ja, wie gesagt, so leichtfertig damit umgeht, wie so, okay, Spendenkonto nicht richtig eingerichtet, Vollmacht erteilt und so weiter und so fort. Also, jetzt hat sich dieser Pascal geäußert, der hat auch ein relativ langes Statement veröffentlicht, auch so einen Schriftverkehr von PayPal, aber halt auch so gar nicht richtig nachvollziehbar, ne? Also es ist bisher sehr viel so Screenshots, so ein Schriftverlauf mal irgendwo reinkopiert und so und irgendwie probieren so beide Seiten darauf so und das ist jetzt die Wahrheit, weil hier sind echte Beweise dabei und da schreibt halt PayPal auch hier, das Konto wurde irgendwie für 180 Tage oder so gesperrt, bis man an das Geld rankommt. PayPal hat dort ausgeführt, man will die Geschäftsbeziehung nicht erweitern oder nicht erneuern, mit dem Grund, wenn wenn ein PayPal-Konto sehr risikoreich genutzt wird, behalten wir laut Nutzungsbedingungen das Recht vor, dieses Konto zu schließen. Wahrscheinlich, weil halt so viele Einzahlungen auf einmal passiert sind. Wir hatten ja auch mal ein Interview mit Pascal Gerouge, also jetzt ein komplett anderer Pascal, der gar nichts damit zu tun hat, aber der hatte auch mal so für sein Buch, was er verkauft, hat er so ein PayPal-Konto eingerichtet, dass die Leute dort Geld überweisen, um das quasi zu kaufen, das Buch, und er das dann so die Bücher halt verschickt, ganz normal. Und da hat auch PayPal so sein Geld eingefroren über mehrere Monate. Also scheint schon so zu sein, dass da PayPal insgesamt sehr streng ist.
Ja, das stimmt. Den Fall hatte ich auch mal, dass PayPal da so drauf guckt, vor allem wenn deine Einnahmen nicht so regelmäßig sind wie bei so einem Online-Shop oder so und da kommt immer was rein und immer was raus und so weiter, sondern wenn du so ganz komisch auf einmal so übel viel Geld bekommst, dann kann es echt passieren, dass die das einfach einsperren und du kannst so nichts machen, weil das irgendwo in den AGBs steht. Also das stimmt tatsächlich, dass die das machen.
Genau, und dieser Pascal, der da in diese Geschichte mit Mois verwickelt ist, hat halt gesagt, dass es nicht korrekt ist, dass das überhaupt sein PayPal-Konto ist, was wieder mehrere Fragezeichen aufwirft, und dann halt auch gesagt, dass er halt diesem Management, was halt die ganze Zeit irgendwelche Beweise anfordert, dass er den halt nichts aushändigen will an Screenshots, weil er ja gar nicht weiß, steckt da wirklich Mois dahinter, und er das halt selbst dubios findet und halt auch irgendwie erwähnt, dass er da teilweise bedroht wird und seine Familie mit reingezogen wird. Das sind so seine Aussagen. Und dann halt noch eine Sache, das lese ich mal kurz vor. Ich habe dem Management mehrfach mitgeteilt, dass ich nicht über die Kontoauszüge verfüge, die es sich wünscht, und dass ich mich nicht einfach in den Account hacken kann. Was ich habe, ist eine Liste mit 168 Seiten, auf denen jeder Name, jede E-Mail, jede ID und jeder Betrag verzeichnet ist, aus denen wir, in Klammern die Kameraleute, immer die Namen in die Videos kopiert haben. Ihr wolltet leider nicht verstehen, dass ich euch diese Information nicht einfach zusenden kann, denn ihr habt mir weder euren Namen oder eure Adresse oder eine Vollmacht vorgelegt, die euch berechtigt, tausende Nutzerdaten von PayPal abzugreifen. Genau, also das ist auch noch so ein Streitpunkt, wo eben das Management von Mois sagt, so ey, der soll halt so Beweise liefern, und Pascal aber sagt so, hey, ich kann das nicht einfach machen, so, das sind Nutzerdaten, das geht nicht so easy, und ja. Also da ist irgendwie jetzt so dieser Streitpunkt, man hat so mehrere Aussagen. Mois selbst hat sich auch in einem Statement nur sehr oberflächlich geäußert, wo er gesagt hat, er will dieses Ding jetzt so zumachen. Das Management hätte alles gesagt, was gesagt werden muss. Und eventuell, so habe ich es verstanden, wird jetzt noch ein letztes YouTube-Video dazu kommen, weil das waren jetzt alles so Insta-Story-Statements. Also ja, finde, da ist Mois schon noch in der Bringschuld, da jetzt ein YouTube-Statement dazu zu machen, weil so richtig ist die Sache nicht aufgeklärt.
Ja, und ich glaube, das wird auch eine Weile so weitergehen. Also es kommen ja wirklich dauernd neue Schlagzeilen rund um Mois. Deswegen, ich finde dieses Thema höchst spannend, aber auch super verworren. Wir werden auf jeden Fall weiterhin am Ball bleiben und gucken, dass wir immer wieder berichten, zusammenfassen und erklären, was es für neue Informationen gibt. Deswegen guckt auf jeden Fall, dass ihr dem Deutsche Plus Podcast folgt, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.